Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Die Predigtreihe Offenbarung, in der wir steckten, die habe ich einfach mal Kraft meines Amtes unterbrochen, weil ich dachte, wir brauchen auch mal eine Pause von diesen Texten. Und wer sich gut in diesem Buch auskennt, die jetzt kommen, wir holen das dann nach, aber die jetzt kommen, die sind schon speziell. Und deswegen schalten wir mal mindestens eine Predigtreihe dazwischen. Und an Heiligabend, wer da war, da klang das Thema schon an. Vertrauen. Stell dir vor, du verlebst heute einen normalen Sonntag. Keine Ahnung, was du an einem Tag machst. Vielleicht gehst du am Nachmittag spazieren. Es gibt abends was Leckeres zu essen oder mittags. Oder du langweilst dich mit deinen Kindern. So sind Sonntage ja auch ein bisschen. Und auf jeden Fall gehst du möglicherweise heute Abend früher ins Bett, weil morgen Montag ist. Und jetzt stell dir vor, du wachst morgen früh auf und etwas hat sich verändert. Etwas Unsichtbares, aber Wirkungsvolles. Du merkst das nicht sofort, aber du merkst es wahrscheinlich relativ bald, sobald du mit den ersten Menschen interagierst. Du bist nämlich in einer Welt aufgewacht, in der jeder Mensch allen anderen vollumfänglich vertraut. Jede und jeder allen. Überleg mal kurz, woran würdest du das merken? Und was wäre in unserer Welt anders? Also, wie unkompliziert vieles würde. Also, wir würden einander nicht nur vertrauen und dann ständig enttäuscht, ne, sondern, nee, man könnte wirklich allen vertrauen. Wie unkompliziert. Also, alles, was so diese Branche, diese Sicherheitsbranche, okay, die würde deutliche Verluste machen ab dann, aber vieles wäre Schlösser, Schlüssel bräuchten wir nicht mehr. Sicherheitscodes könnten wir alles weglassen. Passwörter, Virenscanner. Grenzkontrollen, Security-Checks, überhaupt alles, was mit Kontrolle zu tun hat, würden wir eigentlich nur noch anwenden, um zu gucken, ob das, was wir da produziert haben, ob das funktioniert. Wir würden das kontrollieren, aber wir müssten nicht mehr Menschen kontrollieren. Es gäbe keine Berichtspflichten mehr. Vielleicht spielt das in deinem Beruf eine Rolle. Ämter hätten deutlich weniger Arbeit, Verwaltung, Polizei, Gericht, das gäbe es schon alles noch. Aber ermitteln zum Beispiel müsste man nicht mehr. Armeen bräuchte es auch nicht mehr. Faktenchecks bräuchte es auch nicht mehr. Ich würde annehmen, wahrscheinlich würden Versicherungen günstiger, weil sie weniger oft irgendwie betrogen werden. So, und jetzt stell dir vor, du wachst morgen auf und das Gegenteil ist der Fall. Alle misstrauen allen grundsätzlich und immer. Du auch, dir auch. Du würdest das sofort daran merken, dass du dich fragst, ob dein Partner, deine Partnerin, ob man der vertrauen kann. Also ob die nicht was anderes am Laufen hat. Man hört ja solche Dinge, ne? Also du würdest jedem, auch den, misstrauen, grundsätzlich. Du würdest beim Frühstück keinerlei Nachrichten konsumieren, ob du die liest oder siehst, weil du könntest absolut nicht darauf vertrauen, dass das wahr ist, was du da hörst. Vielleicht würdest du es konsumieren, um dann das Gegenteil für wahr zu halten. So könnte man es machen. Du würdest den Bus auch nicht nehmen, du könntest dem Busfahrer nicht vertrauen. Ohne Vertrauen würde dein Leben unendlich kompliziert. Alles und jedes müsste man kontrollieren. Und das wäre alles sehr teuer auch. Wir alle wären sehr, sehr einsame Menschen. Wir würden alle eine Menge Leben verpassen. Also ich vermute mal fast, die wirklich tollen Erlebnisse deines Lebens hast du gemacht. Die wären nicht möglich gewesen ohne irgendeine Art von Vertrauen. Gut wäre, du müsstest keine Pakete für die Nachbarin annehmen, denn die würde dir nicht über den Weg trauen. So, beides, das totale Vertrauen und das totale Misstrauen, sind natürlich Gedankenspiele, die sind völlig unrealistisch. Aber es wird deutlich daran, finde ich, wie wichtig und wie wertvoll und bedeutsam Vertrauen ist, was Vertrauen für eine Kraft hat. Niklas Luhmann, auch ein Soziologe back in den 60er, 70er, weiß nicht genau, Der nannte das Vertrauen die unsichtbare Kraft einer Gesellschaft. Und er sagte, ohne Vertrauen könnten wir morgens das Bett nicht verlassen. Leider sagen manche, und zumindest gefühlt haben sie recht, dass wir in einer Vertrauenskrise stecken. Seit einigen Jahren nimmt Vertrauen ab. Menschen misstrauen vermehrt der Wissenschaft, den Medien, der Politik, den Institutionen, Kirche zum Beispiel, dem Staat. So, dafür mag es auch Gründe geben. Auf meinem Küchentisch liegt gerade ein Buch, das heißt Verlust von Andreas Leckwitz, der gerade beschreibt, Verlust ist eine vielgemachte Erfahrung unserer Gesellschaften. Wir verlieren alles Mögliche oder mindestens haben wir Sorge, alles Mögliche zu verlieren. Also deswegen mag es Gründe für Misstrauen geben, aber in komplexen Gesellschaften ist das von übel. Entsteht ein riesiges Problem, denn am Ende lebt auch Demokratie davon, dass Menschen einander vertrauen, mindestens das Gute voneinander annehmen, erwarten, dass wir zusammen es besser hinkriegen. So. Am Ende gefährdet Misstrauen sogar eine gute Zukunft. So, und ich habe mich jetzt gefragt, kann Glaube, Christentum, kann das eigentlich an der Stelle irgendwas? Also kann das was beitragen? Kann der Glaube uns helfen zu vertrauen? Vertrauen ist, wenn du, obwohl du nicht genug Informationen hast, um es sicher zu wissen, eine positive Erwartung hast. Du hast nicht genug Informationen, um zu wissen, dass es gut wird, aber du vertraust darauf. Oder dass jemand was Gutes tut, aber du vertraust darauf. Und wir leben in einer Welt, in der es unendlich viel mehr gibt, was ich nicht weiß, als was ich weiß. Ne? Als Dinge, die ich durchschauen kann, selber prüfen kann. Deswegen muss ich vertrauen. Aufs Navi, auf dem Arzt muss ich vertrauen, der Werkstatt, dem Rechtsstaat, dem Hersteller von irgendwas, den Experten. Ich muss vertrauen, sonst bin ich aufgeschmissen. Ich kann das nicht selber alles eruieren. Blindvertrauen ist natürlich dumm. Die Welt morgen früh ist nicht die, die ich vorhin erträumt habe, ne? Deswegen ist Skepsis durchaus angebracht. Allein schon, weil es Gegenüber, dem du vertraust, ja vielleicht einfach Fehler macht. Aber was wäre, wenn wir trotzdem öfter mehr Vertrauen riskieren würden? Ich vermute, wir würden uns ein paar Enttäuschungen anhandeln. Aber viel, viel öfter, als wir dachten, gute Erfahrung mit ehrlichen Menschen. So, also deswegen geht es in dieser Reihe um Vertrauen aus verschiedenen Blickwinkeln. Und der erste Blickwinkel, den wir heute annehmen, damit sollte man ja vielleicht auch starten, ist das Gottvertrauen. Wir drehen uns dann auch noch um Selbstvertrauen und fragen ganz zum Schluss auch ob man dem System vertrauen kann und bla bla. Aber heute Gottvertrauen. Ich lese eine klassische Passage von einer Person, die, glaubt man, Paulus quasi der Prototyp des Vertrauens sei. Genesis 12, 1 bis 9. Da sagte der Herr zu Abram, hier steht tatsächlich Abram und noch nicht Abraham, verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Da ging Abraham los, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Er nahm seine Frau Sarai mit und Lot, den Sohn seines Bruders. Auch ihr ganzes Hab und Gut nahm er mit. Hinzu kamen die Leute, die sie in Haran, das ist eine Stadt, in der er lebte, hinzugewonnen hatte. So brachen sie auf, in das Land Kanaan zu gehen. Nachdem sie Kanaan erreicht hatten, zog Abraham weiter durch dieses Land. Es war zu dieser Zeit von den Kanaanitern bewohnt. Abraham kam bis zu der Stelle bei Sichem, wo die Orakeleiche steht. Da erschien der Herr dem Abraham und sagte, dieses Land werde ich deinen Nachkommen geben. Daraufhin baute Abraham dort einen Altar für den Herrn, der ihm erschienen war. Dann zog er weiter in das Gebirge östlich von Bethel. Zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten schlug er sein Zelt auf. Auch dort baute er einen Altar für den Herrn und rief den Herrn bei seinem Namen an. Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Ich habe gedacht, ich nehme diese seltsamen Verse zum Schluss noch dazu, dass ihr so ein bisschen Eindruck kriegt von dieser Wanderung. So, wir sind am Anfang der biblischen Geschichte. Nicht ganz am Anfang, aber ziemlich am Anfang. Vorher gibt es in der Bibel nur noch so eher mythische Geschichten, die in der Urzeit spielen. Mit Abraham, der hier noch Abram heißt, beginnt sowas Ähnliches wie eine historische Erzählung, obwohl es außer der Bibel keine Quellen gibt für diesen Mann Abraham und seine Familie. Es gibt keine archäologischen Funde oder irgend sowas. Laut biblischer Zeitrechnung spiele das Ganze 900 Jahre vor Christus. Aufgeschrieben, und das finde ich wichtig, ist es aber 1000 Jahre später, Teile der Texte 1500 Jahre später ungefähr. Und die Menschen, die beschrieben werden, also Abraham und seine Leute da zum Beispiel, die leben ein nomadisches oder halbnomadisches Leben. Es gibt keinen Staat, es gibt keine verfasste Religion, es gibt keine Institution. Es gibt Zelte, es gibt Viehherden, es gibt Stammesgötter, es gibt Sippenverbände. Gar nicht unsere Welt. Ne? Wir tauchen ein in etwas, gar nicht unsere Welt. Die aber, die die Texte geschrieben haben, sehr viel später, okay, das ist auch noch nicht unsere Welt, aber die haben schon mehr mit uns gemein. Vor allem die, die diese Texte in ihre Endfassung gebracht haben. Die lebten ein Leben, in das können wir uns schon besser reindenken. Also die kennen schon sowas wie Institutionen, wenn auch andere als wir sie kennen. Die kennen sowas wie Religion, die lange Tradition hat. Die kennen Tempel, Priester und all das. Die Riten. Also da ist schon viel Geschichte passiert und so. Und die kennen auch feste Vorstellungen über Gott. Und die hatten schon manche Fragen, die wir auch haben. Und mit diesen Fragen erzählen sie Geschichten von ganz früher. Von Abraham und Sarah und so, davon, wie das war mit dem Vertrauen auf Gott. Und ich dachte, ich nehme diese Autoren mit rein, weil das passt ein bisschen besser zu uns. Deren Welt nämlich wackelte auch, vielleicht anders als unsere Welt gerade wackelt, aber zum Beispiel ihre religiösen Überzeugungen, also ich bin jetzt bei denen, die Geschichten erzählen, ne? Die wackelten. Sie leben sozusagen in einer Zeit der Dekonstruktion. Manches, was man immer geglaubt hat, wird jetzt schwierig für sie. Die leben an einer Zeitenwende oder kurz danach. Identität ist fraglich geworden. Es hängt alles damit zusammen, dass die Babylonier diesen Staat Israel überrollt haben, deportiert haben und so, den Tempel zerstört und so. Man fragt sich, wer ist man jetzt eigentlich noch? Und wie ist Zukunft? Und was kann man noch glauben? Man hat erlebt, die Mächtigen und die Skrupellosen, die setzen sich durch. Und der Gott, der uns versprochen hat, bei uns zu sein, der setzt sich irgendwie nicht durch. Also hat der nicht irgendwie. Und da hast du Fragen. Was bedeutet es jetzt, an Gott oder an die Zukunft zu glauben? Wer sind wir eigentlich? Man hat wahrscheinlich nicht gefragt, gibt es Gott überhaupt? Das war damals nicht so sehr die Frage. Aber schon die Frage, ist der eigentlich auf unserer Seite oder kann man auf den vertrauen? So, und statt einer Predigt erzählen diese Schreiber in dieser Zeit eine Geschichte. Die Geschichte, unter anderem die Geschichte von Abraham, dem Erzvater. So. Abraham, vielleicht sei das noch erwähnt, alle drei großen Weltregionen, das Judentum, das Christentum, der Islam, beziehen sich auf diesen Mann. Also den teilen wir uns, könnte man sagen. Weil der irgendwie davor ist. So. Und diese Geschichte handelt vom Vertrauen. Davon, wenn du zu wenige Informationen hast, um zu wissen, dass es gut wird und du dann trotzdem das Gute erwartest. Der Herr sagte zu Abraham, verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hören und dabei immer so ein bisschen an euer Leben oder eure eigene Zeit denken, in der wir stecken. Dieser ganze Satz hier, der atmet Zukunft, finde ich. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Stell dir vor, vor dir liegt ein Land. So, und vor dir liegt eine Reise. Da liegen Entdeckungen, da liegen Lebensräume, da liegen Möglichkeiten, da liegen Entwicklungspotenziale. Vielleicht denkst du, ja, so sehe ich mein Leben. Aber es könnte auch sein, dass es dir mal gut tut, mal zu sagen, stell mir mal vor, so könnte ich auf mein Leben schauen. So ein weites Land, in das ich da gehen darf. Stell dir vor, jeder Tag brächte Neues, Veränderungen, Erlebnisse. Manche würden sagen jetzt, aber für manche mag das auch attraktiv klingen. Und stell dir vor, Gott wäre in deinem Leben der sagt, lass doch mal in ein neues Land gehen. Nicht der sagt, lass doch mal bitte bei all dem bleiben, was wir immer gemacht haben, sondern lass doch mal, steh doch mal auf, lass mal, ich kenne da was, ich zeig dir was. Gott wäre der dich in die Zukunft lockt. Und der hofft, dass du mitkommst. Verlass das Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Dieser Satz atmet Zukunft, finde ich. Er atmet auch ein bisschen Abenteuer. Er atmet gar nicht so viel Risiko, wie wir darin hören. Ich versuche das mal kurz zu sagen. Abenteuer natürlich, ne? Also du weißt wenig und du ziehst jetzt los und du musst vertrauen oder kannst auch zu Hause bleiben. Ja, aber wenn du das nicht willst, dann wird es jetzt abenteuerlich. Aber riskant ist das eigentlich nur durch unsere Ohren oder durch die Ohren der Autoren. Denn wir und auch diese Autoren sind sesshafte Leute. Deshalb bedeutet Aufbruch, so wie sie hier schreiben, deine Heimat verlassen, deine Familie und so. Im nomadischen oder halbnomadischen Leben eines Abraham bedeutet es eigentlich nicht. Also wir, Reckwitz sagt, wir sind eine Gesellschaft, die mit Verlust zu kämpfen hat. Alles Mögliche verlieren wir gerade. Wir finden hier, wir hören hier Verlust. Abraham wahrscheinlich weniger. Also würdest du ein paar Sätze, hätte ich die vorher vorgelesen, ein paar Sätze davor, dann wüsstet ihr, ach so, Abraham bricht gar nicht aus seiner Heimat auf. Dessen Vater ist schon aus seiner Heimat aufgebrochen und dahin gezogen, wo sie jetzt sind. Also Heimat, das gibt's für diesen Mann so gar nicht. Es gibt Zelte, es gibt Vieh, es gibt Weiterziehen. So. Anders gesagt, Vertrauen und Losziehen ist nicht ein verrücktes Risiko, das nur ein paar Irre machen, die wirklich sagen, ich bin so ein Pionier. Abenteuerlich ist es, weil das Erleben abenteuerlich ist. Aber wirklich riskant oder zumindest unverständlich wäre eher, wenn Abraham sagen würde, nö, ach, lass mal, bleib hier. Das wäre eigentlich seltsam. Stell dir vor, du könntest so eine Haltung zum Leben haben und zu Gott. Also in der das Vertrauen das Naheliegende ist, das Logische, weil es nur so eine Chance auf eine Zukunft gibt und auf ein gutes Leben. Stell dir vor, du wärst so ein Mensch, der, wenn eine verlockende Idee in dein Leben kommt, ein bisschen eine abenteuerliche Idee, vielleicht sogar hast du noch den Eindruck, Gott könnte so ticken. Stell dir vor, du wärst dann ein Mensch, der sagt, okay, dann lass doch mal machen. Ich bin so ein okay, lass doch mal machen Typ. Weil da so ein Grundvertrauen in dir lebt. Ein Grundzutrauen, aus der eine Neugier auf die Zukunft wächst. So, die Vertrauenskrise, die manche Soziologen beschreiben, ich glaube, die ist für manche von uns auch eine Sinnkrise. Also kennst du auch diese Frage, nicht nur wie wird die Zukunft, sondern was genau hat die Gegenwart eigentlich für einen Sinn im Blick auf die Zukunft? Denn ich finde, das spricht dieser Text auch an. Ich lese jetzt den nächsten Vers. Ihr müsst keine Sorge haben, dass ich so langsam wie jetzt durch alle Verse gehe, ne? Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, dass du ein Segen wirst. Also dieser Satz atmet wieder Zukunft. Aber er atmet auf eine andere Weise, finde ich, auch Sinn. Also dein Leben jetzt wird eine Wirkung in der Zukunft haben. Und hier jetzt ja eine riesige. Später heißt es, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Deshalb kann keine der drei großen Religionen für sich diesen Abraham irgendwie für sich alleine in Anspruch nehmen. Alle Völker sollen gesegnet werden. Spätestens, wenn man älter wird, fragt man sich das manchmal. Was bleibt eigentlich von meinem Leben bestehen? Also, wenn ich mal nicht mehr bin. Wird in 100 Jahren irgendwas besser sein? Eine Kleinigkeit. Besser sein, als es wäre, wenn ich nie gelebt hätte. Habe ich irgendwas Gutes weitergegeben an Leute, die dann gar nicht mehr wissen, dass es mich gab? Vielleicht. So ein Text macht einem Hoffnung, dass das sehr wohl möglich ist. Stell dir vor, dir wäre morgen bewusst, morgen Montag wird übrigens ganz normaler Tag sein mit Vertrauen und Misstrauen. So. Aber stell dir vor, du wirst dir bewusster sein, dass das, was du tust, Bedeutung hat. Ob du vertraust oder misstraust, grundsätzlich, das wird eine Bedeutung haben. Das könnte eine Bedeutung haben in die Zukunft. Ob du dich was traust oder lieber nicht. Oder ob du aufstehst oder sitzen bleibst. Und stell dir vor, das, was ich jetzt gesagt habe, würde dir gar keinen Druck machen. Oh, ich muss relevant sein. Sondern Du wüsstest, ich muss keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist nicht, wofür ich muss das nicht. Es ist eher so, dass Gott findet, aus deinem Leben kann Segen fließen. Das kann. Glaub mal dran, vertrau mal drauf. Um Vertrauen geht es hier bei Abraham, weil, das hat der kurze Text eben nicht gesagt, aber wieder, wenn ich ein paar Sätze davor gelesen hätte, da steht so eine kleine Randnotiz. Die macht eigentlich deutlich, dass das hier, was ihm hier versprochen wird, unmöglich ist. Ein Satz, der Hoffnung vernichtet, der Zukunftsvertrauen vernichtet. Da ist so eine lange Liste, so ein Stammbäume und werden alle möglichen Leute beschrieben und auch Abraham wird genannt und Sarai wird kurz genannt. Und dann kommt bei ihr so ein kleiner Satz, Sarai konnte keine Kinder bekommen. Dann geht der Stammbaum weiter. Aber dieser kleine Satz vernichtet Zukunft. Heute zum Glück nicht mehr, aber damals. Ist eine gute Sache, dass wir in einer Zeit leben, wo das Leben insbesondere einer Frau nicht darin ihren Sinn hat, dass sie Kinder bekommt und Nachkommen schafft und so. Aber wir müssen verstehen, um den Text zu verstehen, müssen wir verstehen, dass es diese Zeit gab. Ist noch gar nicht so lange her, dass es noch so war. Also, damals war das wichtig. Und hier wird sozusagen einem Menschen, dessen Familienlinie endet, gesagt, aus dir wird mal ein großes Volk. Darum braucht er Vertrauen darauf, dass dieser Sinn, der ihm hier zugesprochen wird, irgendwie realistisch sein soll. Das ist, wie gesagt, nicht besonders riskant, darauf zu vertrauen. Ne? Es ist riskanter, loszugehen in ein anderes Land. Aber es ist, gelinde gesagt, anspruchsvoll. Denn auch antike Menschen wussten natürlich, was möglich ist und was nicht möglich ist. Gottvertrauen bedeutet nicht, dass du deinen Verstand ausschaltest und ab jetzt Dinge für möglich hältst, die völlig unmöglich sind. Gottvertrauen bedeutet aber, trotz aktuellen Realitäten damit zu rechnen, dass es immer noch mal ganz anders kommen kann. Immer noch mal das passieren kann, was unmöglich scheint. Einfach weil da eine Dimension mit reinkommt in dein Leben, die der Verstand so nicht erfassen kann, Gott. Und dass dieser Gott einer ist, der die Zukunft will und in die Zukunft unterwegs ist und dich mitnimmt. Stell dir also vor, du wärst ein Mensch, der nicht nur Verlust und Schwierigkeiten und verbaute Zukunft sieht, das siehst du auch, klar, Abraham sieht es auch. Abraham sieht auch keine Kinder, du siehst in deinem Leben vielleicht keine Pünktchen, Pünktchen, ich weiß nicht, was bei dir mit dem Wort, nach dem Wort keine kommt. Was würdest du da hinschreiben? Ich habe kürzlich einen Satz gehört, ich sage ihn jetzt mal, obwohl er uns nicht weiterbringt, aber er ist lustig. Man solle nicht nur auf das schauen, was man nicht hat, man solle auch mal auf das schauen, was man nicht kann. So, also könnt ihr euch einen Kalender schreiben. Das Gegenteil meine ich natürlich jetzt hier gerade. Also, was ist da, wo du sagen würdest, das habe ich nicht, das kann ich nicht? Also, das siehst du auch, das sieht Abraham auch. Aber stell dir vor, du wärst ein Mensch, der darüber hinaus immer noch mit Möglichkeiten rechnet, die das aufheben können oder die das nicht stoppen kann. Da sind ein paar von diesen sehr unwahrscheinlich, aber Gott, wer weiß, lass mal abwarten. So, ich komme zum Schluss, die ziehen jetzt also los. Das müssen wir uns im Einzelnen nicht mehr anschauen. Die ziehen sie ebenso los, wie so eine nomadische Sippe eben loszieht. Die kommen nach Kanaan, das Gebiet des heutigen Israels und Westjordanlands. Irgendwo da sind die jetzt. Und ich fand den Gedanken noch wichtig. Eigentlich ist er ja jetzt schon in seiner Zukunft angekommen. Ne? Ein Land, das ich dir zeigen werde. Zack, da ist er. Es war zu dieser Zeit von den Kanaanitern bewohnt, heißt es da. Randbemerkung, das ist übrigens jetzt so ein Satz, an dem man erkennt, wie viel später das geschrieben wird. Das wird zu einer Zeit geschrieben, wo Leute sagen, ah, übrigens, das ist lange bevor, das war noch damals als. So, ne? Lebt noch ganz andere Leute hier im Land und so. So, aber was ich meine, Abraham kommt in seiner Zukunft an, aber er kommt auch irgendwie nicht in seiner Zukunft an. Also sein Land, seine Zukunft ist längst vergeben. Der zieht da jetzt so rum. Das macht er die ganzen folgenden Kapitel. Zieht der da so durch ein nicht sein Land, ein Fremder. Gott sagt ihm nochmal dann, schau dich um, das wird alles dir gehören und deinen Nachkommen vor allem. Aber jetzt ist er hier in der Fremde. Bei so einer Orakeleiche sagt ihm Gott das. Also ein Kultplatz der Einheimischen. So, die haben das schon, die haben da ihre Plätze. Und das ist für Abraham übrigens überhaupt gar kein Problem. So, heiliger Ort anderer Leute. Okay. Trotzdem macht er was, was ich schön finde. Er baut da so einen Altar. Wenn du da an so einen einfachen Steinhaufen denkst, liegst du wahrscheinlich richtig. Etwas, was wahrscheinlich ein paar Wochen später oder Monate wieder weg ist. Nicht ein Ding, Bauwerk. Auch gar nichts, wo man was drauf opfert. Sowas habe ich gedacht, vielleicht ein bisschen mehr als das. Aber wenn man in den Bergen, manchmal sieht man doch so Steinhaufen, die Leute aufschichten, die da halt eine halbe Stunde gesessen und gefäschpert haben und die das Leben schön fanden. Und dann haben die da so ein Ding gebaut. Sowas ungefähr. Er zieht dann noch weiter und schlägt sein Zelt auf zwischen zwei Städten, Bethel und Ai. Also im Niemandsland, kann man sagen. Da sind schon andere, aber er ist so dazwischen. Und auch hier baut er wieder so einen Altar. Also, er kommt in der Zukunft an, aber in der Zukunft hat er gar nicht Heimat. Der bleibt ein Wanderer. Der vertraut darauf, dass das hier alles Gottes Geschenk ist, obwohl es ihm noch nicht geschenkt ist. Eigentlich noch nicht geschenkt ist. Also, und auch nie gehören wird. Und er baut schon kleine Denkmäler der Dankbarkeit, so würde ich das mal interpretieren. Stell dir vor, so würdest du durchs Leben wandern. Also mit einer Dankbarkeit für das, was da ist, obwohl es dir nicht gehört. Das, was da ist, obwohl es vielleicht fragil ist. Mit der Dankbarkeit für Dinge, auf die du vielleicht nur hoffst, die du noch gar nicht sicher hast, vielleicht nie sicher haben wirst. Aber du erlebst davon Teile doch schon. So ist das ja mit der Zukunft, ne? Die gehört uns niemals. Aber indem du mit Vertrauen auf die Zukunft losläufst, wird sie dir schon gegenwärtig. Ich dachte, das ist wie so eine Oma, die ihrer Enkelin regelmäßig Geld fürs Jurastudium zusteckt oder überweist. Und die wird vielleicht nie erleben, wie die Enkelin für Amnesty International irgendwas macht oder als Richterin für Recht und Ordnung sorgt oder irgendwas so. Es ist noch Zukunft. Aber es prägt schon die Gegenwart der Oma. Sie ist irgendwie auch Teil davon. Es ist schon ein bisschen auch ihrs, was die Enkelin erleben wird. Stell dir vor, du könntest jetzt schon dankbar sein und durch eine Welt wandern, die erst noch kommt. Das ist Vertrauen. Und bau doch mal vielleicht, was auch immer das bedeuten mag für dich, so kleine Altäre der Dankbarkeit. Letzter Gedanke, Paulus hat später, nochmal 500 bis 1000 Jahre nach diesen Autoren, gesagt, Abraham, von dem kann man lernen, wie Glauben geht. Weil der glaubte nämlich vor religiösen Institutionen und Geboten und aufgeschriebenen Gesetzen und Tempel und Kirche und Moschee sowieso. Der glaubte weit davor. Glauben war schlicht Vertrauen auf einen Gott, den man gar nicht mal so gut kennt. Über den man auch keine Predigten halten könnte, weil man weiß zu wenig. Es gibt auch noch keine Rituale, die sich mit dem verbinden. Es ist eigentlich einfach der Gott der Vorfahren, des eigenen Vaters, der Schöpfer möglicherweise. Vielleicht nicht mal der Einzige, aber der Gott, auf den man vertraut. Der mit dir unterwegs ist und der eine Zukunft hat und mich bittet, ihm zu vertrauen. Paulus sagt, Glauben ist vor allem das, Vertrauen. Alles andere kommt später. Ich spreche ein kurzes Gebet und dann singen wir noch ein Lied zusammen. Du Gott Abrahams und Jakobs und Isaaks und du Gott derer, die diese Geschichten erzählt haben, du Gott des Paulus, des Jesus von Nazareth und heute bist auch unser Gott. Wir danken dir für die lange Geschichte und dass du einer bist, der in die Zukunft unterwegs ist und bei dem es nie keine Zukunft gibt. Und ich bete, dass du Menschen, vor allem denen, die ganz real tatsächlich keine vor Augen haben, weil es in ihrem Leben Katastrophen gab, politische oder kriegerische oder medizinische, oder sie ihren Job verloren haben oder irgendwie. Ich bete, dass du Menschen Türen aufmachst zum Vertrauen auf die Zukunft oder vielmehr noch auf dich in der Zukunft. Und hilf uns zu sehen, was das für uns bedeuten kann, die wir vielleicht in größeren oder gar nicht so sehr starken Vertrauenskrisen stecken. Und wir sagen dir danke, dass du einer bist, mit dem das Leben abenteuerlich, aber nicht irgendwie alleingelassen ist. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.